In der heutigen Folge von der Audiobeweis Spezial sind die beiden Sky-Experten Alfred Tata und Andi Herzog zu Gast. Wir sprechen natürlich über das Ausscheiden der Deutschen bei der WM in Katar. Wie enttäuschend war der Auftritt der Spanier? Was ist für die Japaner noch möglich? Und wir werfen einen Blick auf die ersten Achtelfinalbegegnungen.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 172.
Bei uns heißt es weiterhin der Audiobeweis Spezial. Es dreht sich auch heute wieder alles um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Herzlich willkommen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und ich freue mich auf meine heutigen Gäste. Das sind zwei Sky-Experten. Zum einen Andi Herzog. Grüß dich. Hallo.
Hallo, servus.
Ja, zum anderen Alfred Tata. Servus, hallo, grüß dich, Alfred. Hallo. Oh, und nicht zu vergessen, mein viel geschätzter Kollege Martin Konrad. Schöne Grüße in die wunderschöne Steiermark.
Ja, Wahnsinn. Möchtest du gerne irgendetwas, Otto, heute, weil du so höflich bist zu mir?
Nein, ich bin eigentlich normalerweise immer ein netter Mensch, außer man reizt mich. Ja, also ich beginne
schönen guten Morgen.
Mit einem schönen guten Morgen. Wir notieren 9.06 Uhr. Und ich beginne den heutigen Podcast gleich einmal mit einem Zitat des wunderbaren Hans Krankl, der in unserer zweiten Folge von der Audiobeweis Spezial bereits begeisternd meinte, Nippon, Nippon, Nippon. Ich denke, alle bzw. viele wissen, wer damit gemeint ist. Es handelt sich natürlich um Japan. Die Asiaten, die setzten sich gestern in Gruppe E überraschend mit 2-1 gegen die Spanier durch, stehen dadurch sensationell als Gruppensieger im Achtelfinale. Die Deutschen hingegen, die sind ausgeschieden. Andi, so, jetzt schildere uns du bitte einmal, wie du den Abend mit Gruppe E erlebt hast. Es war ja teilweise wirklich unglaublich dramatisch.
Ja, es war extrem spannend, aber wenn der Hans Krankl schon zitiert wird, dann möchte ich ihn Gary Lineker zitieren, der mal vor 20 Jahren oder Ewigkeiten gesagt hat, Fußball ist eigentlich ein einfaches Spiel, es laufen 22 Spieler den Ball hinterher und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Und der Schmäh ist leider vorbei. Jetzt sind die Deutschen zum zweiten Mal bei der WM in der Vorrunde ausgeschieden, bei der Europameisterschaft im Achtelfinale, also auch wenn es jetzt gestern spannend war, aber sie haben sich das halt selber anzuschreiben. Man kann sagen, okay, es war eine Überraschung, dass die Spanier gegen die Japaner verlieren, die Deutschen haben auch gegen die Japaner verloren. Man muss einfach den Japanern gratulieren, mit welcher Leidenschaft und mit welchem Willen sie da sich durchgesetzt haben, wie sie sich durchgefeitet haben. Und für Deutschland gilt es natürlich jetzt, alles aufzuarbeiten, weil die sind in einer richtigen Krise. Und für mich war es einfach schon so, dass ich natürlich auch durch fast 10 Jahre in der deutschen Bundesliga schon ein bisschen für die Deutschen gedruckt habe, aber es ist sie leider nicht ausgegangen. Wie gesagt, sie haben 20 schlechte Minuten gehabt gegen Japan, das hat vieles zerstört, aber sie waren einfach in der Defensive bei einer WM nicht sattelfest genug. Also wenn du Weltmeister werden willst oder wenn du weit kommen willst, geht alles einmal über defensive Stabilität und das fehlt ihnen und ein bisschen was anderes auch noch, aber da können wir dann nachher noch drüber diskutieren.
Ja, da werden wir auf jeden Fall noch detaillierter darüber sprechen. Aber ganz kurz noch, Andi, weil du gesagt hast, du hast ja lange Zeit in der deutschen Bundesliga bei Werder Bremen auch gespielt. Wurden da gestern auch ein paar WhatsApp-Nachrichten verschickt? Vielleicht gab es dann auch die ein oder andere hämische Bemerkung? Oder hast du auch mitgelitten da mit den Deutschen? Du hast es ja schon kurz erwähnt.
Nein, ich freue mich nie, wann wir ausscheiden. Das ist klar. Ich meine, ich habe eigentlich mehr hin und her getextet mit meinem Freund, mit Masa Sakinhana, das war der Fitnesstrainer von uns, vom amerikanischen Nationalteam, der Japaner ist und der hat gleich in der ersten Halbzeit geschrieben, nach dem 0-1 von den Japanern, oh, es schaut, es wird schwer, es wird sich nicht ausgehen. Und zweite Halbzeit hat er natürlich dann schnell seine Meinung geändert und ich muss sagen, die letzte Viertelstunde habe ich von ihm nichts gehört. Da wird er wahrscheinlich von Nervosität flach gelegen sein.
Ja, am Ende ging es sich dann aber für die Japaner aus. Zwischendurch waren ja sogar die Spanier und Deutschland ausgeschieden. Alfred, wie emotional, kann man das überhaupt so sagen, wie aufregend war für dich, was da in Gruppe E abgelaufen ist?
Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge bei diesen Resultaten. Das Lachende wäre gewesen, wenn neben Deutschland auch Spanien weg gewesen wäre. Das ist leider nicht geschehen. Caramba!
Leider, sagt Alfred.
Das weinende Auge ist, dass Deutschland wieder nicht dabei ist, weil ich trotzdem der Auffassung bin, verglichen mit anderen, die sich qualifiziert haben wie das Achtelfinale, die eigentlich einen Fußball spielen zum Davonlaufen. Da gibt es ein paar, die nehme ich aber jetzt nicht namentlich. ist trotzdem Deutschland immer auch bemüht, Fußball zu spielen und nach vorne zu spielen etc. Die spielen ja nicht auf dem eigenen 16er, so wie wir es gesehen haben von vielen anderen Teams, um dem Gegner daran zu hindern, Tore zu erzielen, also völlig destruktiv. Also das weinende Auge überwiegt. Ich hätte gerne Deutschland im Achtelfinale gehabt. Das lachende Auge ist leider nicht eingetreten. Wir wissen warum.
Ja, auf der Seite der Deutschen kann man sagen, die haben ihre Pflicht erfüllt, wenn auch mit einigen Schwierigkeiten. Das Team von Hansi Flick gewann am Ende mit 4-2 gegen Costa Rica. Martin, im Vorfeld haben alle nur davon gesprochen, dass die Deutschen mit einem Sieg durch sind. Viele haben die Rechnung aber ohne die Japaner oder beziehungsweise jetzt kann man sagen auch ohne die Spanier gemacht. Haben dich die Spanier enttäuscht, die Japaner begeistert oder war beides der Fall?
Naja, ich glaube, Japan hat natürlich aus dem Minimum das Maximum geholt. Bei Spanien, auch aufgrund der Aufstellungen, hat man schon erkennen können, dass man schon davon ausgegangen ist, dass man diesen Punkt, den man unabhängig von dem Rest benötigt, dass man den machen wird, dass es dann nicht so gekommen ist und so eng wurde, das ist natürlich eine andere Geschichte. Also damit haben wahrscheinlich die wenigsten gerechnet, auch wir alle hier nicht. Und ich bin irgendwie schon beim Alfred. Wenn ich dann sehe, Japan gegen Kroatien im Achtelfinale, ich kann mir dann trotzdem nicht vorstellen, dass die Japaner es dann so weit schaffen, wie es vielleicht die Deutschen dann geschafft hätten mit ihrer Art auch des Fußballs. Und vom Inhaltlichen, wie es der Alfred gemeint hat, möchte ich gar nicht sprechen. Also man kann das natürlich immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen mit Häme beobachten, wenn dann einer der sogenannten Großen und Schadenfreude, wenn einer der Großen ausscheidet oder nicht mehr weiterkommt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, in der K.O.-Phase hätte ich schon ganz gern jene Teams, wo man dann weiß, da wird dann auch was geboten, aber vielleicht tue ich jetzt den Japanern Unrecht, die das sich genauso verdient haben, oder auch der ein oder andere Nation. Fakt ist, mit Deutschland und dann eben auch zum Glück mit Spanien, das sind dann schon Nationen, wo man auch weiß, was man dann letztendlich auch bekommen wird.
Ja, natürlich werden wir auch noch über die Spielweise der Japaner detaillierter sprechen. Andi, du hast das schon angesprochen. Für die Deutschen ist zum zweiten Mal nach 2018 bereits nach der Gruppenphase bei einer WM Schluss. Was genau müssen sich die Deutschen jetzt nach dem Ausscheiden in Katar vorwerfen lassen? Und oft hat man ja von der fehlenden Effizienz vor dem gegnerischen Tor gehört. Ist das einer der Hauptkritikpunkte für dich?
Ja, das stimmt. Also ich glaube, bin auch beim Freddy, dass auf der einen Seite natürlich schon schade ist, wenn Deutschland nach Hause fährt. Ja, das Spiel gegen Spanien war für mich bis jetzt das Beste bei der Weltmeisterschaft. Vielleicht war das eine oder andere noch ein bisschen dramatisch, aber eigentlich will man ja Mannschaften sehen, die an Fußball spielen, nach vorne spielen, die Chancen kreieren wollen. Durch das ist es natürlich ein bisschen bitter. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, dass die Deutschen in der Defensive, ich glaube, bis am Antonio Rüdiger fehlen ihnen da die richtigen Verteidiger, die knallharten Verteidiger, so wie es vielleicht früher Jürgen Kohler war. Und wie du sagst, in der Effizienz, wenn man sagt, ein Füllkrug von Werder Bremen, der ja seine Sache im Endeffekt bei der Weltmeisterschaft eh gut gemacht hat, wenn das jetzt aber die Top Nummer 9 ist, in einer normalerweise Weltmacht, Fußballweltmacht wie Deutschland, wo es früher gehabt hast, einmal an Rudi Völler, an Jürgen Klinsmann, Karl-Heinz Rummenigge, Miroslav Klose, der beste WM-Torschütze aller Zeiten, dann sieht man, dass in den letzten Jahren in Deutschland einiges in der Ausbildung auch verschlafen worden ist. Nicht nur beim Nachwuchs, sondern ich glaube auch, dass in der Trainerausbildung einiges falsch gemacht worden ist.
Aber da möchte ich anschließen, man kann natürlich jetzt diskutieren über den Teamchef, über den Hansi Flick, dass er zum Beispiel den Hummels nicht mitgenommen hat. Oder man kann diskutieren, warum 7 Bayern-Spieler in der Startelf stehen und der Müller eben spielt und nicht der Füllkrug, oder warum eben der oder jener, der Havertz, hätte von Anfang an beginnen können. Man kann über das alles diskutieren. Was mir generell irgendwie auch auffällt ist, und das ist natürlich unsere Nähe zu Deutschland, und das sage ich ja immer wieder, ist mir meines Erachtens die Überhöhung, die innerhalb Deutschlands, was die eigenen Spieler betrifft, immer vonstatten geht. Also ich höre ja immer nur, Neuer, der beste Torhüter. Kimmich, der beste Sechser, oder Goretzka, Sechser, Achter. Musiala, das Talent, das es überhaupt nur gibt auf dem Planeten. Gnabry, Sané. Also ich höre immer nur, es sind die Besten der Besten. Und dann wird eigentlich nie in anderen Nationen gesehen, wo es natürlich auch hervorragende Spieler gibt. Und meines Erachtens, das sehe ich, stelle ich schon fest, ist diese Selbsteinschätzung und letztlich auch diese Selbstkritik, die kommt gerade in Deutschland selten vor. Mag sein, dass es auch in anderen Nationen so ist, aber da bekommt man es halt weniger mit. Aber mein Eindruck ist, dass diese Mannschaft oder dieses Team in den letzten Jahren, dass das ein gutes Team werden kann, auch wenn da der Übergang auch noch geschafft wird. Da sind hochtalentierte Spieler dabei, aber wir sind weit davon entfernt, dass man glaubt, das ist eine Mannschaft, die von vornherein einmal klar ist, dass die Weltmeister wird.
Martin, bin ich genau beim Thema, da bin ich auch bei dir. Wenn wir Bayern München nehmen, Aushängeschild in der deutschen Bundesliga, in der Champions League, wenn man sich jetzt die letzten Jahre anschaut oder das heurige Jahr, wer war der Torjäger, wer war die Nummer 9? Lewandowski hat alle Rekorde geknackt. Wer spielt in der Verteidigung, wo sie Stabilität haben? Die ganzen Franzosen. Also die Deutschen, glaube ich, lügen sie in den letzten Jahren auf einigen Positionen selber an. Und wenn man ihm sagt, Kimmich, das ist schon ein guter Spieler, keine Frage, aber mir kommt vor, dass der jetzt von Monat zu Monat immer mehr will, dass er einfach auch der spielerische Sechser ist, der vorne glänzen will. Und das geht sich dann halt oft nicht aus. Wenn man sieht, gestern hat er rechte Verteidiger gespielt, dann ist er ins Mittelfeld gekommen und auf einmal haben die Costa Ricaner 2 Tore geschossen. Ich will jetzt nicht nur ihm die Schuld geben, aber wenn man das jetzt vergleicht mit einem Casemiro oder mit anderen Spielern von Top-Nationen, der macht zuerst einmal seinen Job, dass er einfach gnadenlos als defensiver Mittelfeldspieler wegrammt für die 2 Innenverteidiger, die dann auch ein bisschen mehr Sicherheit haben, und das hat mir jetzt in der ganzen WM gefehlt. Also es waren Phasen drinnen, wo sie richtig gut gespielt haben, die Deutschen. Aber wie gesagt, dann waren wieder zu einfach, war Viertelstunde, 20 Minuten in jedem Spiel, wo sie eigentlich das Ausscheiden hervorgeschworen haben.
Ja, Alfred, ist es auch für dich eines der Hauptproblemfelder der Deutschen? Vielleicht eine Art Selbstüberschätzung? Hat sich der vierfache Weltmeister Dinge ganz einfach auch zu schön geredet?
Nein, das sehe ich ganz anders. Bleiben wir mal beim gestrigen Spiel, bevor ich dann auf andere Dinge eingehe, die mir sehr wichtig sind. Ein Unentschieden hätte genügt bei Spanien, Japan. Das 2:1 für Japan war aus meiner Sicht, und ich glaube, da sind wir uns einig, und über das werden wir später vielleicht noch philosophieren, irregulär. Hans würde sagen, irregulär. Weil der Ball einfach draußen war. So.
Ja, wir müssen wissen.
Naja, ich wüsste genauso wissen, dass die das wissen, dass er drinnen war.
Na, er hat die Linie noch gekratzt. Nach meinem Empfinden, ich habe mir die Frage natürlich vorbereitet gehabt, speziell also für dich, Alfred.
Entschuldigung, Alfred, du würdest zwar jetzt über was anderes reden, aber ich finde, dieses Thema können wir jetzt ruhig vorziehen.
Ich auch.
Also es gibt etwas, worüber, finde ich, die Diskussion dann hinfällig ist. Das ist, ob ein Ball im Tor ist, im Tor aus ist, oder ob jemand im Abseits ist. Weil da haben wir eine Technik, die einfach mittlerweile
faktische Entscheidung
ist, das haben wir gesehen, das ist eine faktische Entscheidung, da entscheidet eben kein Mensch mehr. Und dann ist es, finde ich, müßig drüber zu reden. Dann kann ich jedes Abseits, das da bei Argentinien war im ersten Spiel, wo die Schulter war mit Millimeter, dann können wir über das auch diskutieren.
Ich verstehe dich. Wir haben eine Torlinientechnik im Torraum, oder?
Ja, korrekt.
Haben wir eine Torlinientechnik vom Tor out? Also von den Linien bis zum Corner hinaus. Martin, ich höre dich nicht.
Ja. Geht ja, das dort ist die weiter. Technik. Die geht dort weiter.
Halbautomatische Abseitserkennung hast du auch. Es ist nichts anderes als beim Abseits. Ob der Ball drüber ist oder nicht, ob ein Spieler vorne ist oder nicht. Wir haben ja hier.
Es ist also so, dann dürfte es an mir vorübergegangen sein, dass es gestern einen eindeutigen Beweis gegeben hat, dass der Ball noch im Spiel war.
Ja, davon gehe ich aus.
Gehst du gezeigt, davon aus oder hat es den Beweis gegeben?
Gezeigt wurde es nicht, es wurde also nicht mit dieser Grafik wurde es nicht aufgelöst. Man hat dieses Bild gesehen eben, wo man annehmen kann, dass der Ball praktisch die Linie noch kratzt. Aber ich bin schon beim Alfred. Wirklich faktisch aufgelöst wurde es nicht.
Ja. Nein, Entschuldigung, dass mich einmische. Ich glaube, es war einfacher, wenn man sagt, der Ball muss, der Leder oder was es heutzutage ist, muss die Linie berühren. Und da waren einmal 10, 15 Zentimeter Abstand. Dass er, wenn man von oben drüber schaut,
ganz genau,
dass das wieder anders ausschaut, ein anderer Blickwinkel ist. Aber das ist halt dann alles schwierig, Andi,
zu beurteilen. Wir haben 100 Mal gesehen bei der Torlinientechnik, Patsch, Ball nicht im Tor, hinter der Linie. Gestern habe ich nicht gesehen, Tor-Out-Linientechnik, Patsch, Ball noch im Spiel. Was ich sagen will ist, natürlich investiert man viel Geld in das Torlinientechnik, aber wir haben gestern gesehen, dass es dann noch weitergehen muss an der Tor-Out-Linie. Und das haben wir nicht gesehen.
Ja, es
geht. Das ist eine Sache, die mir ein bisschen auf die Nerven geht, weil unmittelbar daraus ist ein Tor entstanden. Es wird bei Abseits mit dem Computer gearbeitet und so weiter. Alles berechtigt. Aber so ein entscheidendes Tor, das aus meiner Sicht, weil so war es auch, darüber entschieden hat, wer aufsteigt, wird nicht mit Beweis gezeigt. Martin, es ist aber so.
51. Minute. Ja, Entschuldigung. Nach dem 2-1 haben die Japaner gewusst, sie müssen das verteidigen. Wenn jetzt weiterhin noch 51 Minuten 1-1 stehen, dann hätten die vielleicht auch noch weiter angegriffen. Weißt du, ob in 40 Minuten noch ein Tor passiert oder nicht?
Das ist ja nicht die Thematik, ob was noch passieren wird, sondern die Thematik ist, es ist ein Tor entschieden geworden, wo wir beide nicht wissen und niemand sonst auf der Welt, ob es regulär war.
Ja, aber woher weißt du dann, dass es nicht regulär war?
Das konnte ja nicht eindeutig aufgelöst werden, deswegen gab es ja den Treffer.
Aber noch einmal, verstehen wir, worum es geht. Es wird ein Riesenaufwand betrieben, ein Riesenaufwand, mit allem Möglichen mittlerweile. Ja? Da wird mit allem überwacht und da fliegen die Kameras über Stadion. Im Tennis gibt es das Hawkeye, offenbar ist es im Fußball nicht möglich, dass man wenigstens auch die Tor-Out-Linie mit einem Hawkeye beobachtet.
Ja, wir können es ja nicht auflösen. Ich gehe davon aus,
ich will damit,
dass das... Ich wollte nur einen Satz noch sagen. Ich gehe davon aus, dass das so überprüft worden ist, dass das dem auch korrekt ist. Und ich wollte nur sagen, das ist ja auch etwas, was anders ist. Diese Chips sind ja nicht nur bei Spielern, sondern auch in diesem Ball integriert, wodurch eben festgestellt werden kann, wo er sich befindet. Ich gehe davon aus, dass sich niemand da so eine Entscheidung leicht macht. Hat sie ja offensichtlich auch niemand. Das hat ja ein bisschen gedauert. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das so wie bei jedem Millimeter abseits, auch in dem Fall millimetermäßig auf der Linie war oder gekratzt hat und der Ball nicht zur Gänze im Torout war. Und dann gehe ich davon aus, dass das korrekt ist. Weil wenn das nicht so ist, dann ist die Technik ohnehin zu hinterfragen.
Gut, dann gehe ich auf Sportliche zurück. Das Ausscheiden Deutschlands hat diesen einen Grund für mich, den wir jetzt ja nicht auflösen können, aber er ist trotzdem sehr interessant. Das andere ist, wenn wir beobachten, wie viele Tore geschehen, wenn verteidigende Mannschaften sehr tief stehen, ja, und praktisch den eigenen Strafraum verbarrikadieren, da benötigst du, und das sehen wir bei dieser WM am öftesten, Flanken mit Abschluss, direkten Abschluss, Kopfballabschluss. Also das Tor von Gnabry war so eine Situation. So, die Spieler von Costa Rica haben sich phasenweise auch um den eigenen Strafraum verbarrikadiert und man hat versucht mit Dribblings und was für Sané und dem Musiala, die haben immer wieder versucht mit Dribblings nach innen und so weiter und nie diese Waffe gefunden, die am leichtesten ist, ein gut organisiertes und mit vielen Spielern verteidigendes Team auszuhebeln. Das sehen wir bei dieser WM schon hunderte Male mittlerweile. Das ist mit Flanken und Abschluss. So, und jetzt kommen wir dazu. Wer ist dann drinnen im Strafraum? Müller. Das ist eben kein Zentrumstürmer, ja, der für solche Situationen prädestiniert wäre. Füllkrug war so einer, der hat den Tor gemacht. Der wäre für so eine Position wichtig gewesen. Was ich sagen will, ist, die Spielanlage der Deutschen hat sich auf diese Situation nicht hundertprozentig eingestellt. Es hat zwar Raum einen Spieler, der sehr viele Flanken zur Mitte gebracht hat, aber dann waren zu wenig Abnehmer da. Während Kimmich gestern auf der rechten Position beziehungsweise Sané auf der vorderen Position für diese Situationen gar nicht geeignet sind. Also da muss man auch überlegen, wie man solche Mannschaften knacken kann. Mit einer Wucht, mit einem, was die Deutschen immer ausgezeichnet hat, mit Power, mit Druck machen, mit Flanken, mit Situationen. Man hat versucht, spielerisch das zu lösen. Und das ist eben in den meisten Fällen dann nicht gelungen, weil, und das sind wir hier jetzt dann bei der sogenannten fehlenden Effizienz. Und ja, das ist die eine Sache. Die andere noch ein Wort zu Musiala. Ein begnadeter oder begnadetes Talent, wenn der schon den Stempel aufdrückt auf das Spiel der Deutschen, und das hat er gemacht. Trotzdem muss ich hinweisen darauf, ihm fehlt noch einiges zur Weltklasse.
Zumindest
den Tagen nach innen und dann die Abschlussschwäche. Das ist ein Muster gewesen gestern. Haken, Haken, Haken. Daneben. Haken, 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 daneben. Haken, 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 Tormann. Also da muss er sicher sich noch verbessern, weil auf das Niveau von Robben, der das eben oft von der linken Seite gemacht hat, wie wir uns erinnern, und dann auch Tore erzielt, da muss er noch arbeiten dran. Also Deutschland hat sicher Probleme, ihr habt es kurz auch skizziert vorhin schon. Und ein Hauptproblem aus meiner Sicht ist dann Robert Lewandowski bei Bayern, bravo Andi. Solchen würden die Deutschen auch brauchen vorne zum Finalisieren. Aber einen, der noch in Form ist, weil so wie der Robert bei Polen spielt, na gute Nacht.
Gut, ja, aber so wie die Polen spielen, kann ja auch schwierig. Nichts machen.
Über die Polen werden wir dann vielleicht auch noch sprechen. Aber ja,
nein, da müssen wir aber schnell sprechen, weil die scheinen jetzt gleich aus dann im Achtelfinale.
Ja, werden wir dann noch gegen Ende des heutigen Podcasts, habe ich mir vorgenommen, mal sehen, wie lange es dann dauern wird. Jamal Musiala hätte wohl 5 Treffer erzielen können bei dieser WM mindestens. Und weil Alfred das schon erwähnt hat, Andi, Hansi Flick, inwiefern muss er sich vorwerfen lassen, hat er noch Vertrag bis 2024, jetzt steht die Heim-EM dann an. Inwiefern muss er sich vorwerfen lassen, dass er vielleicht zu lange an Thomas Müller festgehalten hat, und inwiefern ist es dann auch für dich Thema der Mittelstürmer und der fehlende Abschluss bzw. die fehlende Effizienz vor dem gegnerischen Tor? Haben wir auch schon darüber gesprochen bei Jamal Musiala.
Ja, wir brauchen jetzt nicht über den Thomas Müller reden, was er für den DFB oder was er für Bayern München für Wichtigkeit gehabt hat. Aber wie es der Freddy gesagt hat, gestern ging ein Gegner, der eigentlich nur in eigenen Strafraum verbarrikadiert, brauchst du einfach im Zentrum dann einen Spieler mit Wucht. Und der muss dann nicht der Über-Drüber-Tripler sein, waren der Rubisch früher auch nicht oder der Oliver Bierhoff. Da muss einfach, wenn die Flanke reinkommt, müssen alle Gegenspieler, alle Defensivspieler müssen sich denken, ui, jetzt wird es gefährlich, weil jetzt wird gleich der Füllkrug heranfliegen oder wird mit seiner Wucht eben gefährlich. Und das haben sie nicht gehabt. Wie er reinkommen ist, hat es anders ausgeschaut, aber da war im Endeffekt dann ja auch schon durch das andere Ergebnis von Japan, war die Entscheidung gegen die Deutschen, aber Hansi Flick, glaube ich, war jetzt sein erstes Turnier. Muss man ihm zugestehen, dass er dann bei der Europameisterschaft auch wieder ganz vorne mitspielen muss. Er hat sicherlich auch die eine oder andere Entscheidung getroffen, wo man als Trainer im Nachhinein sagt, ja, das wäre vielleicht anders, die Lösung wäre vielleicht besser gewesen. Das passiert einmal. Fakt ist, Musiala, Riesentalent, aber wir haben momentan ein bisschen einen Hype im Fußball mit jungen Trainern, mit jungen Spielern, wo man gleich sagen, wow, die sind alle ein Wahnsinn, die sind Weltklasse, wo man aber noch gar nicht weiß, ob der Junge, wenn der in ein, zwei Jahren das Woche für Woche abliefern muss, Spiel für Spiel, wo dann 60 oder 80.000 Zuschauer gnadenlos auspfeifen wie ein Messi oder ein Ronaldo, ob der das überhaupt vom Körperlichen oder vom Mentalen schafft. Und da muss man abwarten. Aber dass er fantastische Anlagen hat, das ist unbestritten, keine Frage. Aber er hätte halt gestern auch 3 Tore machen müssen. Und das muss man ihm dann auch anrechnen. Aber wie elegant er trippelt, mit seinen Rehbeinchen, also das ist schon schön zum Zuschauen, aber wie gesagt, sie sind ausgeschieden und sie haben ein paar Fehler gemacht, Fehler zu viel, weil ich glaube, wenn sie in der ersten Halbzeit da 3-0 führen, was vielleicht möglich gewesen war, dann war sie vielleicht sogar noch 6-7-0 ausgegangen, weil dann hört Costa Rica auf, bricht weg und dann war die deutsche Maschinerie ins Rollen gekommen. Also da hätten sie vielleicht noch einen Plan B gehabt, dass sie über ein hohes Resultat vielleicht das noch erzwingen könnten.
Aber ich wollte nur noch ergänzen, da müssen ja wir uns auch selbst an der Nase nehmen, wenn wir junge Spieler auch sehr früh in den Himmel loben, egal ob im Print oder eben im elektronischen Bereich. Auch wir sorgen ja dafür letztlich, dass dann Spieler vielleicht auch schon sehr früh wohin gestellt werden, auf ein Podest, wo sie vielleicht noch gar nicht hingehören. Es gibt in Österreich auch aktuelle Beispiele, wenn ich nur die Demir-Geschichte nehme, der auch von vielen als das Talent und alles Mögliche auch von uns Journalisten bezeichnet wurde und bis jetzt eigentlich dahingehend gar nichts zu sehen war.
Ja, ich lege mich trotzdem fest, aber da bin ich wohl nicht der Einzige. Jamal Musiala gehört die Zukunft im DFB-Team und wir dürfen auch gespannt sein, ob Thomas Müller, hat ja gestern dann nach Schlusspfiff ein durchaus emotionales Interview gegeben, seine Karriere im DFB-Team beenden wird, wurde ja 2014 unter anderem auch Weltmeister, ist 33 Jahre alt und erstmals in der Geschichte hat eine Frau ein Spiel bei einer Männer-WM geleitet. Stephanie Frappart mit ihren beiden Assistentinnen hat einen guten Job gemacht. Gute Leistungen sollen belohnt werden. Andi, die Geschichte ist deswegen erwähnenswert, weil es eben das erste Mal der Fall war bei einer WM. Das wird jetzt aber auch völlig normal und das ist ja auch völlig gut so, dass jetzt auch Frauen bei einer Männer-WM pfeifen, oder?
Ja, im Endeffekt kommt es immer auf die Leistung drauf an. Die war gestern richtig gut und du musst als Spieler die Akzeptanz von deinen Mitspielern erarbeiten durch eine gute Leistung und der Schiedsrichter wird auch akzeptiert, wenn er, sagen wir mal, ein normales Auftreten hat, wenn er eine gute Kommunikation hat mit den Spielern. Jetzt nicht zu viel reden braucht man nicht, aber man darf jetzt nicht da arrogant herumrennen am Spielfeld und dann, wenn du dann die richtigen Entscheidungen triffst, dann ist es, glaube ich, egal, ob das Mann oder Frau ist Schiedsrichter. Das ist trotzdem für mich noch ein bisschen gewohnheitsbedürftig, das muss ich ehrlich sagen, aber die Leistung war okay und darum denke ich, dass bei der Weltmeisterschaft sicher noch einmal pfeifen wird.
Alfred, die Spielleiterin war nie großes Thema bei der Begegnung. Das ist ja eigentlich auch immer ein gutes Zeichen. Der Druck war im Vorfeld sicherlich groß. Von Marco Arnautovic gibt es für die Leistung sicherlich ein Chapeau. Von dir, Alfred, ein Chapeau.
Otto, wenn wir jetzt darüber beginnen zu reden, dann wird schon wieder...
Zu viel des Guten, meinst du?
Ja, ja, ich will halt darüber gar nicht reden. Warum sollte das jetzt eine Meldung wert sein?
Ja, ist doch gut, also. Weil es eben das erste Mal der Fall war. Deswegen ist es ja allein eine Meldung. Aber für mich, ja, natürlich, egal ob Mann oder Frau, die Leistung muss passen. Und das war ja definitiv der Fall.
Ah, man könnte natürlich jetzt böswillig sein. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich es jetzt.
Zum ersten Mal in deinem Leben? Wir haben hier eine Premiere, bitte aufgepasst.
Ich bin böswillig.
Ja.
Die FIFA hätte die Dame auch einsetzen können bei einem Spiel von Saudi-Arabien.
Naja, böswillig. Ich weiß, worauf du damit hinaus willst. Dass es dann natürlich auch in einer gewissen Art und Weise ein politisches Statement gewesen wäre. Da würden wir jetzt aber wahrscheinlich 3 Podcasts brauchen. Und Politik und Sport ist ja auch bei dieser, vor allem bei dieser WM so ein Thema. Ich möchte das Thema ja jetzt auch gar nicht irgendwie abdrehen.
Ich würde nur einen Satz sagen. Die Frappade, die haben wir auch schon gesehen in der Champions League, das ist jetzt ja nichts mehr Besonderes. Jetzt pfeift sie halt ein anderes Spiel mit anderen Spielern. Es ist eigentlich nicht weiter erwähnenswert. Erwähnenswert ist vielleicht, dass vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen das großmundig und vollmundig und angekündigt wurde, dass 3 Damen dabei sind, die auch als Head-Schiedsrichter eingesetzt werden, weil es gibt ja noch weitere Assistentinnen und ich sehe auch immer wieder im Videoschiedsrichterraum Frauen sitzen. Der Punkt ist, erst am 3. Spieltag beim gefühlt, was muss es gewesen sein, 40., 42. Spiel wird zum ersten Mal dann eine Frau eingesetzt und es gibt ja nur mehr 16 oder 20 jetzt mit dem letzten 3. Spieltag in den beiden letzten Gruppen. Das heißt, die Frage stellt sich für mich, ob überhaupt alle drankommen und warum das so spät ist und wenn man schon so überzeugt ist davon. Das ist immer die Grundvoraussetzung und davon gehe ich aus, weil sonst wären die nicht da. Also, könnte man sehr wohl auch hinterfragen, weil es wird nicht einfacher und das Spiel um Platz 3 dann einer Frau zu geben, das ist ja dann eigentlich, wenn es so sein sollte, dann hat das ja auch ein bisschen einen Schalenbeigeschmack.
Ja, aber trotzdem Martin, im Endeffekt war es gestern der Entscheidungstag in einer extrem spannenden Gruppe und das kann man wieder so oder so sehen. Nicht? Aber du hast auch recht, vom Zeitpunkt her wird schon schwierig, dass dann vielleicht alle zum Einsatz kommen noch.
Ja, mich würde sowieso interessieren, Otto, vielleicht wisst ihr das, wie sind die Besetzungskriterien da bei der FIFA? Wer besetzt diese Spiele? Wer ist verantwortlich, welcher Schiedsrichter bei welchen Spielen eingesetzt wird?
Bitte, Martin.
Es gibt denn, so wie es in der UEFA einen Schiedsrichterchef gibt, gibt es auch bei der FIFA einen Schiedsrichterchef, das ist der Pierluigi Collina mit seinem Team und die besetzen. Und man sieht ja auch relativ deutlich, sie versuchen ja vor allem auch immer einen Schiedsrichter aus einer anderen Konföderation anzusetzen. Also wenn Europa gegen Südamerika spielt, dann hat ein Amerikaner oder ein Asiate oder ein Afrikaner, sie versuchen ja da auch, wenn es geht, einen aus einer anderen Konföderation zu nehmen und wenn dann 2 Europäer sind, dann ist es natürlich auch möglich, dass ein Europäer ist. Die Frappard, das ist eine Europäerin bei einem Deutschland, also Nordamerika-Europaspiel, auch das ist es, aber im Großen und Ganzen hat man den ersten Spieltag gesehen, dass sie versucht haben, da sozusagen möglichst große Objektivität walten zu lassen. Ansonsten ist es bunt gemischt. Ne? Das ist einmal das und das andere ist natürlich zu hinterfragen, wer darf überhaupt mitmachen? Aber das gilt ja wie bei der Qualifikation für alles, kann man das natürlich fragen. Gibt es bessere Schiedsrichter vielleicht, weil es nur die Nummer 2, 3 oder 4 in einem anderen Land gibt, die da nicht dabei sein kann? Dafür ist jemand dabei aus politischen Gründen. Das ist ja immer so eine Frage, nicht? Weil halt von allen Konföderationen Schiedsrichter geschickt werden. Aber diese Diskussion wirst du immer haben, wie bei der Zusammenstellung eines WM-Kaders, gibt es das auch.
Also wenn ich da noch kurz eingreifen könnte, wenn Sie, ich hab mit Amerika halt ein paar Jahre lang Qualifikationen gespielt für die Weltmeisterschaft und dann haben wir in Kansas City gespielt und da war Schiedsrichter-Trio aus, was weiß ich, Antigua oder Barbuda oder irgendeiner Karibikinsel und der Linienrichter, der hat immer nur zu den Zuschauern geschaut, der hat wahrscheinlich in seinem Leben noch nicht so viele Leute in einem Stadion gesehen und hat immer nur rausgelacht und der hat sicher 5 oder 6 Abseitsentscheidungen nicht beurteilen können, weil er mit den Zuschauern da gelacht hat und der war eigentlich im Stadion der Publikumsliebling und wir haben uns gedacht, das ist eigentlich nicht lustig, also der hätte schon einmal gut jetzt passt zu der WM nach Katar, der war super.
Ja. Eine herrliche Geschichte, danke dafür, Andi. Muss ich kurz lachen. Wir schauen wieder, wie es im Turnier weitergeht. Die Japaner, die haben gegen die Spanier, weißt du es, Alfred, wie viel Ballbesitz sie hatten?
Ich schätze um die 30%.
Na, es waren rund 18% und du hast ja bereits vor Jahren bei der Vienna die Antithese zur Spielweise des FC Barcelona entwickelt. Jetzt kann man sagen, ja, Ballbesitz schießt weiterhin keine Tore, das ist jetzt aber auch keine neue Erkenntnis bei dieser WM. Aber für dich weiterhin die richtige Formel als Außenseiter, bleibt das einfach kompakt verteidigen, die wenigen Chancen, die es gibt, einfach nutzen. Wir haben es auch schon gehört, die Japaner, die machen eben aus sehr wenig sehr viel. Ist das die richtige Formel für solche Nationen?
Ja, zunächst muss man den Japanern trotzdem gratulieren, ja,
weil sie auf dich gehört haben.
Die Antithese. Auch, aber einen 0-1 Rückstand gegen Deutschland umgedreht und einen 0-1 Rückstand gegen Spanien umgedreht. Übrigens, Spanien hat dieses Tor auch so gemacht, wie ich schon erwähnt habe, Morata nach einer Flanke. Also, es ist immer möglich, gegen Teams, die wirklich das Tor verbarrikadieren, mit solchen Flanken und Kopfballtreffern oder Volleytreffern Tore zu erzielen. Aber das muss man trotzdem festhalten, ja. Die sind nie gefallen. Trotz 0-1 Rückstand. Bei einem 0-2 wäre es vielleicht ausgewesen, aber das haben sie nicht kassiert. Das heißt, diese Spielanlage, trotzdem defensiv hartnäckig zu bleiben, nichts zuzulassen und auf die wenigen Möglichkeiten und das sogenannte Momentum dann zu hoffen, wo man vielleicht irgendwann im Spiel zu einem Tor kommt und dann dieses Tor als Rückenwind nimmt, um noch eines zu erzielen, ist ja auch eine Taktik. Und die ist aufgegangen. Also man muss Moriacho auch gratulieren, weil er wird wahrscheinlich wissen, was mit seinem Team möglich ist. Wahrscheinlich ist es nicht möglich, eine Spielanlage zu wählen, so wie es eben Spanien macht oder andere Nationalmannschaften, die sehr viel mit Ball operieren, sondern er sagt, unsere Stärken ist, zunächst defensiv gut zu stehen, nichts zuzulassen. Und im Spiel ergeben sich immer Möglichkeiten, dass man etwas macht, siehe auch Costa Rica gestern gegen Deutschland. Man war ja über weite Strecken chancenlos und plötzlich war man 2-1 vorne. Also Fußball ist so ein Spiel, wo es eben in 90 Minuten auch der Underdog möglich macht, dass man Tore erzielt und das Spiel zu seinen Gunsten dreht. Aber Gratulation, Japan hat die richtige Spielanlage. Ich hoffe, im Achtelfinale ist dann genug.
Ja, aber was traust du denn zu gegen Kroatien, wenn du es schon erwähnst?
Also zunächst einmal zu Kroatien. Es ist eine unbändige Freude und vielleicht die größte Freude, einem Spieler zuzusehen, der im 2018 der beste Spieler des Turniers war. Luka Modric ist eine Augenweide, dass es besser nicht geht. Und allein ihn zusehen zu dürfen, drücke ich den Kroaten die Daumen, dass sie es wieder bis ins Finale schaffen. Dieser Mann ist unglaublich.
Da stimmen wir wohl alle zu, beziehungsweise
ich streiche das Wort. Ja, aber da stimme ich noch weiter zu. Ich schaue gerne zu Perisic. Ich finde, der hat ja wieder eine totale Formsteigerung gehabt. Links mit Sosa, weil wir heute gesprochen haben über Sechser, Brozovic, Kovacic, wie die das da gemeinsam machen. Ich finde, es ist eine sehr spannende, gute Mannschaft. Das heißt noch lange, dass die dann wieder so weit kommen wie 2018, aber da stimmt vieles. Und vorne haben sie eben auch Stürmer, die treffen, ne? Egal, ob der in der kroatischen Liga spielt, wie Livaja oder wie Kramaric in Deutschland.
Ja, und trotzdem hatten die Kroaten Riesenglück, dass sie gegen die Belgier nicht ausgeschieden sind. Über die Belgier wollen wir dann auch noch sprechen. Ich möchte noch ganz kurz bei den Japanern bleiben, Andi. Die Disziplin, ist das die große Stärke der Japaner? Und was traust du ihnen natürlich dann im Achtelfinale gegen die Kroaten zu?
Sie können nur weiter überraschen. Also sie haben jetzt im Endeffekt nichts mehr zum Verlieren. Man kann sich erinnern, damals gegen die Belgier bei der letzten Weltmeisterschaft haben sie 2-0 geführt. Da waren sie kurz drauf, davor, dass sie die goldene Generation am Höhepunkt rausschmeißen und dann noch das Spiel verloren. Also sie sind einfach eine Mannschaft mit einer riesigen Mentalität. Und wenn sie einfach das Momentum haben oder wenn Situationen entstehen, so wie gestern beim ersten Tor, wo sie dann einen Ballverlust der Spanier erzwungen haben, wenn sie da mit ihrer Dynamik heranfliegen wie Kamikaze, dann kriegt jeder Gegner Probleme. Und die Geschichte ist halt das, sie verteidigen gut. Und wenn dann eben einmal eine Situation kommt, wo sie komplett den Spielstil umstellen und vorne draufpressen, ist das für einen Gegner dann wahrscheinlich auch nicht so einfach, die Situationen dann schnell einmal richtig zu lösen. Also die Japaner sind eine Mannschaft, die schon eine technische Qualität haben, weil sie haben ein paar hervorragende Fußballer drinnen. Schnelle Spieler vorne, die perfekt dann auch zu dieser Situation dazu passen. Aber normalerweise, die Kroaten sind richtig stark. Sie sind, glaube ich, am Final Four von der UEFA Nations League. Modric, wie der Freddy gesagt hat, Wahnsinn, 36 Jahre, marschiert 90 Minuten und wie er mit dem Ball umgeht, der tanzt mit dem Ball so wie früher der Zinedine Zidane.
Bravo, 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 Andi.
Genau so denkst du. Auch ein Bravo von mir. Da geht einem
Zidane auf einer Ebene.
Er ist sogar schon 37.
Ich wollte es gerade sagen.
Ich mache mich ja auch immer jünger, darum habe ich Modric auch jünger gemacht.
Ja, aber da geht einem wirklich das Fußballherz so richtig auf, wenn man Luka Modric beim Fußballspielen zusieht und auch den Kroaten. Martin, du hast ja schon einige erwähnt. Ich möchte noch kurz auf die Spanier zurückkommen, Andi. War das für dich sehr enttäuschend, der Auftritt? Oder denkst du, war da schon auch Kalkül dabei? Die Spanier spielen jetzt im Achtelfinale gegen eins der Überraschungsteams, gegen die Marokkaner. Denkst du, diese Niederlage wird Spuren bei den Spaniern hinterlassen? Oder war da schon auch ein bisschen Berechnung dabei, sage ich jetzt vorsichtig?
Ich glaube nicht, dass so eine Mannschaft wie Spanier mit der Vergangenheit, mit der Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren, dass die da freiwilliger Spiel herrschen gegen Japan. Und ich glaube, dass Marokko auch ein unangenehmer Gegner sein wird für die Spanier. Sie haben das erste Spiel 7-0 gewonnen. Dann hat es sehr, sehr gut ausgeschaut gegen Deutschland auch. Ein richtig gutes Spiel abgeliefert, aber da hat es auch Momente gegeben, wo das Spiel vielleicht in die andere Richtung kippen hätte können, wo die Deutschen vielleicht sogar gewinnen hätten können. Und dann hat man zwei Spiele, vier Punkte, dann spielst du gegen Japan, denkst du, naja, den Punkt holen wir sicher oder es wird sich nicht mehr ausgehen, dass uns eine Mannschaft am dritten Platz verdrängen kann. Und so haben sie auch gespielt. Also sie haben schon wieder eine spielerische Klasse, aber diese Dominanz, wo sie ja früher, wie sie mit Abstand die Besten auf der Welt waren, wo sie, glaube ich, 60% oder 66%, wenn sie den Ball verloren haben, in Angriffsdrittel, wo sie sich die Bälle gleich wieder zurückerkämpft haben, diese Dominanz haben sie momentan nicht. Und darum glaube ich auch, dass es für sie schwer wird, Weltmeister zu werden. Man muss sie auf der Rechnung haben, keine Frage, aber dass sie die Gegner so zerlegen wie 2008, 2010, 2012, da sind sie schon noch ein Stück davon entfernt.
Na, und ich glaube auch deshalb wollte der Olmo kurz vor Schluss noch das Tor ziehen, denn ganz ehrlich, ich glaube für Spanien wäre ein Gegner wie Marokko trotzdem anders und angenehmer, für Spanien wäre ein Gegner wie Kroatien trotzdem anders und angenehmer als Marokko. Das ist meine Meinung, weil Marokko.
Weil die Kroaten auch offensiv ausgerichtet sind.
Ja, und man kennt sie auch irgendwie und das ist dann, genau, und bei Marokko, das sind hervorragende Spieler, die alle in den Top-Ligen in Europa spielen und die finde ich, sind unangenehmer und deswegen hat man das aus eigener Kraft eigentlich aus meiner Sicht verabsäumt, aber vielleicht werden wir eines Besseren belehrt und das geht ja alles so, wie es die Spanier sich vorstellen. Aber mein Eindruck war schon, dass sie eigentlich Gruppensieger werden wollten.
Ja, ich glaube aber, es ist ja dann gegangen, dass man Brasilien vermeiden könnte.
Ich wollte es gerade erwähnen, super, ja. Andi, ja.
Top, ja, das ist natürlich schon richtig, weitergedacht.
Ja. Die Brasilianer, ja, die drohen dann im Viertelfinale als Gegner, beziehungsweise waren ein möglicher Gegner und dadurch, jetzt sind die Spanier Gruppenzweite, jetzt können sie im Viertelfinale wohl nicht auf Brasilien treffen. Alfred, für dich, wie seriös war der Auftritt der Spanier? Das war nicht wirklich das wahre Gesicht von der Elf von Luis Enrique. Was traust du ihnen gegen Marokko zu?
Es war sehr wohl das wahre Gesicht. Das wahre Gesicht war nicht gegen Costa Rica. Ich glaube, dass man, wenn man beginnt taktisch zu spielen, weil man irgendwen im Turnierverlauf ausweichen möchte, in diesem Fall vielleicht Brasilien, da ist man auf dem Holzweg. Ich glaube, man muss versuchen, einfach rauszugehen und jedes Spiel zu gewinnen. Ähnlich die Franzosen, die haben auch plötzlich verloren ein Spiel, dass sie für Außenstehende geht es nichts mehr, weil man ist schon qualifiziert um diesen Blödsinn. Nein, wenn du beginnst, Schwächen zu zeigen, und diese Schwächen haben sich auch bei den Franzosen offenbart und jetzt bei den Spaniern, dann bist du viel angreifbarer. Und meine Vermutung in dieser Hinsicht ist deshalb, dass die Europäer einfach heuer nicht den Weltmeistertitel holen. Es wird sich der Kreis schließen, weil wenn wir bedenken, der letzte nicht-europäische Weltmeister 2-2 war Brasilien, dann war es Italien, dann war es Spanien, dann war es Deutschland, dann war es Frankreich. Also aus den großen Ligen Europas sozusagen, die größten, sind dann jeweils die Weltmeister gekommen. Und jetzt schließt sich der Kreis, weil noch eine größere Liga finden wir nicht mehr als die italienische, spanische, deutsche und englische. Ach, die englische.
Ja, nein,
die werden es nicht. Die werden es nicht.
Hilfe. Jetzt hast du in einen Wolf geredet.
Jetzt, die Engländer haben wir Weltmeister. Noch. Mein Gott, ich beschwöre es herauf.
Jetzt wissen wir,
wer Weltmeister wird. Please, football not coming home.
Herrlich, ja. Aber enttäuschend waren bei dieser WM nicht nur die Deutschen, sondern auch die Dänen und Belgier. Andi, ganz kurz zur der goldenen Generation der Belgier. Warum hat es wieder nicht für einen Titel gereicht? Da kommt jetzt wohl der große Umbruch. In der M-Quali geht es dann gegen Österreich. Wir freuen uns schon.
Nein, ich glaube, der Ausdruck goldene Generation passt da nicht, weil da hätten sie Titel holen müssen. Sie waren
so ist es.
Die goldene Generation in den Qualifikationen, weil da haben sie fast immer alle Spiele gewonnen. Durch das waren sie auch ein paar Jahre Nummer 1 in der Weltrangliste. Sie haben schon außergewöhnliche Spieler gehabt mit Eden Hazard, Kevin De Bruyne. Hazard spielt jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, nie und nimmer. De Bruyne ist in der Premier League, wenn man den marschieren sieht bei Manchester City, wie der Tore vorbereitet, Tore schießt. Und dann kommt er nach Katar. Und da von außen jetzt meine Meinung oder meine Ansicht ist, dass es in der Mannschaft nicht gepasst hat. Also die haben ja bis auf die letzte Halbzeit jetzt gegen Kroatien, haben ja die nie versucht, da als Mannschaft aufzutreten, irgendwas zu erzwingen mit ihrer spielerischen Klasse, dass sie sich da gegenseitig pushen. Da muss irgendwas gewesen sein, ich weiß jetzt nicht genau was, vielleicht das Interview auch von De Bruyne, wo er gesagt hat, ja, wir sind zu alt, um Weltmeister zu werden. Da hat es dann auch Streitereien gegeben, ein bisschen mit den Verteidigern hinten, Alderweireld und Vertonghen. Die haben dann gesagt, na, vielleicht sind wir in der Offensive auch zu alt, weil Tore schießen wir auch keine. Also so kannst du ab einer Weltmeisterschaft nicht bestehen. Wenn du nicht einen guten Teamspirit hast, gepaart mit individueller Qualität, sind sie zu Recht heimgefahren. War eine große Enttäuschung. Die Dänen genauso. Für mich hätten eigentlich die Polen auch heimfahren müssen, weil das Spiel gegen Argentinien war für mich eine absolute Vollkatastrophe. Du hast zwei Superspieler mit Zielinski und mit Lewandowski in der Offensive und die spielen eigentlich nur in der eigenen Hälfte, weil sie einfach nicht nach vorn spielen wollten. Und ich weiß jetzt nicht, wie sich das jetzt dann ausgewirkt hätte eben auf die nächste Weltmeisterschaft, wenn die Europäer so schnell ausscheiden, dass man da vielleicht einen Startplatz verliert im Vergleich zu Afrika, die heute jetzt ein paar weiterbringen. Aber den braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, weil es wird eh aufgestockt auf 40
in 2026, oder? Kommen ja 3 mehr aus Europa.
Also, ja. Insgesamt wird sogar auf mehr Teams aufgestockt, auf 48, oder?
48.
Ja, aus Europa 16 statt 13.
Na, da werden wir dann noch mehr verteidigende Mannschaft sehen, Fredl, oder?
Naja, das ist sowieso problematisch. Ja. Sind wir uns ehrlich, dieses aufgeblähte Turnier, dann ist eigentlich eine Farce.
Ja, über das wollen wir jetzt aber noch nicht sprechen, denn ich denke, dann bessert sich die Stimmungslage bei keinem von uns. Ich möchte noch kurz bei den Belgiern bleiben, Alfred. Viele, nicht nur Kevin De Bruyne, meinen ja, die belgische Mannschaft ist überaltert. Ich sage, das spielt keine Rolle. Wir erinnern uns an Real Madrid. Da spielen auch ein paar erfahrene Spieler, die konnten die Champions League gewinnen. Wichtige Spieler waren ganz einfach nicht auf dem Top-Niveau, das es bei einer WM braucht. Zum Beispiel ein Romelu Lukaku, der hat ja tolle Möglichkeiten gegen die Kroaten. Und Andi hat ja gesagt, es soll innerhalb der Mannschaft nicht mehr gepasst haben bei den Belgiern. Waren das auch für dich die Hauptgründe für das Scheitern bei dieser WM?
Es gibt immer die Begründung und die Erklärung. Das eine, die Begründung ist bottom-up und die Erklärung ist top-down. Jetzt können wir uns die Argumente für Botten absuchen, also von unten hinauf erklären, begründen und dann sozusagen die Erklärung von oben nach unten. Nein, ich bleibe beim sogenannten singulären Event. Und das singuläre Event war gestern aus meiner Sicht das Tor von Japan. Dann singuläre Element war gestern die Chancen von Lukaku. Bei aller Liebe, auch wenn sie jetzt noch nicht dieses Niveau haben, was man von Belgien eigentlich erwartet, Lukaku hat es auf dem Fuß und dann wäre das Achtelfinale schon gänzlich anders ausgegangen. Also ich weigere mich jetzt weder Begründungs- noch Erklärungsargumente zu liefern. Das Momentum war einfach in dieser Situation nicht bei Lukaku. Ob er in der Form, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, in seiner Topform, die reinmacht oder nicht, ist jetzt aus meiner Sicht
spekulativ.
Genau.
Das bringt uns nichts.
Die Sachen waren da und die Chancen wurden nicht genutzt, die so großartig waren. Und hier möchte ich Guardiola herausstreichen, weil dieses Tackling in der allerletzten Minute war das schönste Tackling dieser Weltmeisterschaft.
Es war Weltklasse und so ein Tackling kann man dann auch zelebrieren wie einen Treffer. Martin, die Dänen waren einer der Geheimtipps. Darf man überhaupt sagen, Geheimtipp? Jeder kennt die Dänen, jeder weiß, wie sie spielen. Vor dieser WM haben viele gesagt, ja, die werden mitreden, die werden ganz weit kommen, mindestens ins Viertelfinale. Martin, was lief alles bei den Dänen schief?
Ja, einfach gesagt, sie sind ausgeschieden.
Mit einem Punkt. Und das mit Tunesien und Australien in einer Gruppe, das hätte wohl nicht einmal Alfred Tata so vorhersehen können.
Niemand. Nein, das hat niemand vorhersehen können. Das stimmt. Aber da sieht man eben, wie kompliziert es ist. Was für mich überraschend ist, oft sagt man dann, wenn eine WM im Juni, Juli stattfindet, dass natürlich gerade diese Spieler, die in den Top-Ligen spielen, nicht mehr bei der Bestform sind. Jetzt sind wir November, Dezember, wo alle nach 3 Monaten eigentlich in einer Topform sein sollten. Auch hier gilt, es ist nicht rund gelaufen. Vielleicht hat man das Pulver schon in der Nations League verschossen, könnte man auch sagen, weil da gab es ja auch beachtliche Erfolge, nicht nur gegen Österreich. Und in der Quali natürlich. Aber ich sage, während bei den Belgiern ja da ein Umbruch ansteht, den sehe ich jetzt bei den Dänern nicht wirklich. Aber ich glaube einfach, das ist eine gute europäische Mannschaft. Aber es ja ist wirklich schwierig zu beurteilen, warum es dann zum Beispiel in dem Spiel, wo ich sage, wo noch was möglich gewesen wäre gegen Australien, warum es da eigentlich, finde ich, insgesamt enttäuschend war. Also da war wenig Inspiratives dabei und wenige, wo ich gedacht habe, da könnte was gelingen. Ne? Also das hat man ja bei anderen Teams dann ganz anders vernehmen können bei diesen sogenannten Entscheidungsspielen.
Ja, und Andi, du kennst ja das österreichische Herz wie wir auch bestens, vor allem was das Fantum betrifft. Da sitzen jetzt viele zu Hause auf der Couch und sagen, um Gottes Willen, gegen die Waliser sind wir ausgeschieden. Wie war das nur möglich? Denen haben uns abgeschossen. Was ist da dein Befinden, beziehungsweise wie schätzt du das Ganze ein? Auch wenn es natürlich überhaupt nichts bringt. Ich weiß schon, das ist dann immer Jammern zu Hause auf der Couch.
Ja, wenn man jetzt die Auftritte der Waliser gesehen hat, muss man sich schon ein bisschen ärgern, das ist keine Frage. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass sie damals in der Qualifikation schon noch um ein Eckhaus besser waren, dass sie sehr, sehr wenig Spiele verloren haben, dass sie defensiv extrem stark waren und dass sie mit Aaron Ramsey und mit Gareth Bale 2 Spieler gehabt haben, die oft den Unterschied ausmachen haben können. Und da merkt man halt auch, dass jetzt beide Monate später auch nicht mehr viel gespielt haben, dass sie auch nicht mehr diese Leistungen abrufen können. Und dann wird es für eine kleine Nation wie Wales natürlich schwieriger, dass sie dort bestehen können. Aber wie gesagt, ich glaube, von der Qualität her haben wir als Österreich schon eine bessere Mannschaft wie Wales zu bieten gehabt.
Ja, und dann geht es ja auch ab in die EM-Quali für das österreichische Nationalteam. Da bekommt es die Mannschaft von Ralf Rangnick unter anderem mit den Belgiern und mit den Schweden zu tun. Und wir wollen noch einen Blick in Richtung der ersten Achtelfinalspiele werfen, weiterhin. Wir haben ja schon ein paar Paarungen hier erwähnt. Aber Andi, wenn wir dich schon dabei haben, klar, Niederlande gegen USA. Wie ist da deine Einschätzung? Was traust du den US-Boys zu? Vor allem, wie wichtig ist, dass dann auch Pulisic fit wird? Der hat sich ja leider im Unterleib, ja, doch schwerer verletzt, war sogar im Krankenhaus. Aber was traust du den US-Boys allgemein zu gegen die Niederlande?
Also zuerst möchte ich nur auf Belgien hinweisen, weil der Ralf Rangnick war ja bei der Weltmeisterschaft, dass er sich den nächsten Gegner anschaut. Er wird viele neue Spieler in der Qualifikation, glaube ich, als Gegner haben, weil die Belgier müssen den Umbruch jetzt machen, neuer Teamchef, keine Frage. Und jetzt zu Niederlande gegen USA. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass die USA weiterkommt. Erstens natürlich durch die Verbundenheit als Trainer dort. Zweitens spielen die Holländer auch nicht mehr diesen Fußball, was sie früher gemacht haben, mit 4-3-3, erfrischend offensiv. Louis van Gaal hat dort schon wieder, sagen wir mal, in Erfolg gepachtet, aber auch auf Kosten der Brillanz und der spielerischen Esprit, was die Holländer immer gehabt haben. Und darum, ich war immer Fan vom holländischen Fußball, bin ich nicht mehr. Und darum helfe ich doppelt so stark zu den Amerikanern, dass sie weiterkommen und denke, dass sie im Elfmeterschießen die Holländer schlagen werden. Weil dann kann der Van Gaal vielleicht wieder einen Torhüter tauschen vor dem Elfmeterschießen und diesmal geht es schief.
Ja, ich glaube, das war damals im Viertelfinale gegen Costa Rica der Fall, wenn ich mich korrekt erinnere, aber ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Es sei mir verziehen, wenn ich hier falsch liege. Alfred, Niederlande, USA, Cody Gakpo, der große Star bei den Niederländern. Und reicht das dann? Inwiefern haben dir die Auftritte von den Holländern bis jetzt gefallen? Andi hat es ja schon angesprochen, unter Louis van Gaal. Der Erfolg ist zwar gepachtet, aber so wirklich überzeugend ist es dann auch nicht.
Ja, die Sache ist, die Gruppenphase zu überstehen mit einem äußerst kontrollierten Spiel, ja, sowohl offensiv als auch defensiv, ist schon einmal eine Qualität. Ja, jetzt kommt dann das, wo es dann dazuzulegen gilt, nämlich in einem K.O.-Duell im Achtelfinale. Und da sind die US-Boys natürlich ein unangenehmer Gegner für die Niederlande. Und ich bin bei dem Andi, auch ich helfe in dieser Hinsicht zu den US-Boys.
Martin, USA oder Niederlande, wem drückst du die Daumen? Dem Außenseiter,
das muss man sagen. Es ist eigentlich egal, weil im vierten Finale ist dann gegen Argentinien sowieso Endstation.
Das bringt uns perfekt gleich zur nächsten Paarung. Argentinien gegen Australien. Nach dem 1-2 gegen Saudi-Arabien haben viele schon gemeint, die Zeit von Lionel Messi, die ist jetzt endgültig vorbei und die Argentiner, die reißen nichts bei dieser WM. Ha, haben wir alle, beziehungsweise haben viele falsch gedacht. Andi, die Argentiner, die haben sich richtig stark präsentiert. auch gegen Mexiko und jetzt zuletzt ja gegen Polen. Also, Argentinien wird weiterkommen gegen Australien. Oder sagst du jetzt was völlig anderes, Andi?
Ja, ich denke schon. Also bei der Argentinien ist ja die Situation so gewesen. Die haben das erste Spiel verloren, waren mit dem Rücken zur Wand und dann kommt eigentlich der wichtigste Spieler, der beste Spieler, schießt einen Elfmeter und verschießt den Elfmeter. Dann ist eigentlich so eine Situation, wo du denkst, wow, wir müssen das Spiel unbedingt gewinnen und es ist ein schwerer Gegner und jetzt hast du so eine Riesenmöglichkeit vergeben. Das wird brutal eng. Und die Argentinier haben das extrem gut gemeistert und kommen jetzt in die haben sich die, richtig südamerikanisch in diesen Flow hineingefightet. Wenn man da schaut, wie die Verteidiger, die Innenverteidiger, wie die an Lewandowski abmontiert haben, mit welcher Aggressivität. Und nach vorne hin haben sie halt auch ihre Qualitäten. Jetzt vielleicht nicht so elegant wie die Brasilianer, aber mit Argentinien ist nach dem Start in die Weltmeisterschaft jetzt extrem zu rechnen. Und wird gegen Australien, die auch ein bisschen sympathisiere, weil das ist immer eine coole Sache, wenn so ein Außenseiter weiterkommt, wird aber leider wird Argentinien das klar schaffen.
Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können Alfred Tate leider nicht sehen, wir hingegen schon und er hat mit dem Kopf geschüttelt, kann ich Ihnen mitteilen und jetzt bin ich gespannt, was für Ausführungen kommen oder Erklärungen oder was auch immer.
Ja, ich kann es dir gleich sagen. Argentinien hat gegen Saudi-Arabien verloren, mit dem Rücken zur Wand, wie der Andi gesagt hat. Dann ist das größte Drecksspiel dieser Weltmeisterschaft gekommen gegen Mexiko. Also aus Argentinien gegen Mexiko war eine derartige Hundspartie, da lobe ich mir wirklich schon die Spiele in der österreichischen zweiten Liga. Da war nichts anderes außer einhauen. Und zwar auf allen möglichen Arten.
Ja, aber es ging ja auch um etwas.
Naja, das heißt ja nicht, dass man deshalb Fußball spielen nicht muss. Also auch
ich habe es leichter gesagt, es geht
nicht. Warte Sekunde, erstes Spiel Saudi-Arabien, nichts Besonderes, verloren.
Na, da haben sie ja gut gespielt gegen Saudi-Arabien,
also, muss man bitte, sagen. Alfred, ich weiß nicht, bei welcher WM du bist.
Aber nein, ich bin bei der richtigen, keine Sorge.
Aber Argentinien im ersten Spiel hat in der ersten Hälfte 3 Abseits-Tore geschossen, da haben wir jetzt wieder mit der Technik.
Aber Abseits ist Abseits, Martin.
Ja, jetzt ich sag's du. Ja eh. Aber ich versuche ja gerade zu sagen, da können wir natürlich, ich will ja nicht diskutieren, ich will nur sagen, so knappe Entscheidungen, die waren haushoch überlegen. Normal wäre das, du hast selbst gesagt, wäre die WM 2014 gewesen, Alfred, ohne Videoschiedsrichter wäre das in der Pause erledigt gewesen. Und ja, jetzt sagst natürlich. Du mir, das war nichts Besonderes. Dann war das zweite Spiel, wo es um alles geht, verlieren verboten, da gewinnen sie. Den Druck musst du einmal standhalten.
Bin ja eh bei dir, aber ich bin nicht ganz bei dir. Erstens, die erste Hälfte gegen Saudi-Arabien war ja nicht schlecht, ja, da sind wir uns einig. Die zweite Hälfte war im Menü gegen Saudi-Arabien. Ja. Noch ein 2-1 war gar nichts mehr. Gegen Mexiko, ehrlich, dieser Schuss von Messi, das war die einzige, weil, und jetzt komme ich zum Punkt. Immer wenn man einblendet, die Fans, sieht man Plakate Maradona und Messi nebeneinander. Weil eben Messi auch als Dios gilt. So. Maradona 86 war zum ersten Mal in der WM-Geschichte, dass ein einziger Spieler eine Mannschaft zum WM-Sieger geführt hat, weil der Rest dieser Truppe mit ein, zwei Ausnahmen damals war ja zum Davonlaufen bei Argentinien. Und heute ist es ähnlich. Ich sehe dort nur Hundskicker. Seien wir nicht böse, bei Argentinien vielleicht ein bisschen noch der Di Maria, aber da ist gar nichts. Der Lautaro, was ist das? Wieso spielt der in Italien?
Lautaro Martinez.
Ja, genau. Also ich sehe hier dieselbe Konstellation wie 86. Wenn Argentinien Weltmeister werden sollte, dann nur, weil Messi am Ende seiner Karriere eine Form hat wie Maradona im Zentrum seiner Karriere. Und dass dieses Wunder eintritt, ist für mich unmöglich. Deshalb habe ich Argentinien nicht auf der Rechnung, weil ich sag's noch einmal, das ist eine Durchschnittstruppe, die nur eine haben kann.
Gut, aber ich möchte jetzt noch kurz für Fernandes. Ich habe jetzt erst nicht gesagt, eben, nachdem der Messi den Elfmeter verschossen hat, habe ich mir gedacht, ui, ist es jetzt als Ende einer Riesenkarriere, wenn die Argentinier ausscheiden und er ist schuld, dass er ihm den Elfmeter verschossen hat. Aber wenn man dann gesehen hat, auch von seiner Körpersprache zweite Halbzeit, war er dann doch wieder, sagen wir mal, relativ der Alte. Ich befürchte, dass er vielleicht jetzt komplett eingeht gegen die Defensive der Polen, aber er hat dann schon extrem stark gespielt und die Argentinier waren dann, wenn es wirklich darauf ankommen ist, haben sie sich einfach in den Erfolg hineingefeiert und das macht sie für mich extrem gefährlich für die nächsten Spiele.
Ja, und dann haben andere getroffen, nicht der Messi. Also ich finde, Die Argentinier muss man nicht mögen, aber sie haben viele Attribute, wo ich sage, das ist eine Mannschaft, die außerdem schon die schlimmste Erfahrung in dieser Weltmeisterschaft gemacht hat, gleich am ersten Spieltag. Und du kannst nur mehr besser werden. Und ich finde, die haben sie stabilisiert. Und da gibt es noch ein paar Spieler, Alfred, über die können wir dann nach.
Die Baller.
Nachdem sie bei. Ja, oder auch im Zentrum. Der Rodriguez von Sevilla, das finde ich zum Beispiel, ist ein Sechser. Ja, der räumt halt ab, damit der da vorne alles machen kann. Also ich
ja, aber Arjuna in der Verteidigung, seid's mir nicht besser. Da findet man in der Bundesliga bessere.
Da bin ich bei dir, Freddy, den mag ich auch nicht. Linker Verteidiger.
Das ist katastrophal.
Ja, aber da siehst du wieder, dass weltweit auf der linken Außenverteidigerposition die größten Probleme gibt.
Ja, ich finde es doch herrlich, wenn hier diskutiert wird, was gibt's Schöneres. Und weil ihr jetzt schon den Elfmeter erwähnt habt, über den möchte ich nicht diskutieren. Ich sag's und ich frage jetzt gar nicht nach eurer Meinung. Für mich war es kein Elfmeter, so Szczęsny gegen Messi. Wir machen weiter. Es gibt ja noch England gegen Senegal und Frankreich gegen Polen. Alfred, wie ist da für dich die Favoritenlage gegeben? Ich denke, England gegen Senegal ist klar. Die Engländer sind der Favorit und der amtierende Weltmeister gegen die Polen sowieso.
Ja, also England-Senegal kann man so argumentieren wie du. Ich habe natürlich Gegenargumente. Zum einen, die Engländer haben eine Gruppe gehabt mit Wales, haben wir schon besprochen, die nicht überragend waren. Gegen die USA hat man ein 0-0 gerissen. Ja, und das Spiel gegen den Iran unter diesen besonderen Bedingungen und die iranisches Team zu leiden hatte, wissen wir auch noch. Das heißt, auch die Gruppe war für die Engländer ein Spaziergang zunächst. So. Was sagt mir das? Das ist ein Team mit sehr vielen auch jungen Spielern, mit Triplanskis etc., auch nach vorne mit einem alten Routinier Kane, der allerdings dann, wenn es vielleicht körperlich wird, Probleme kriegt. Und da sind wir beim Punkt. Senegal hat für mich die athletisch und physisch stärkste Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft. Also das wird wirklich ein sehr interessantes Spiel, ob der flinke, der nach vorne orientierte Fußball mit den jungen Spielern, Saka und Rashford vielleicht, wenn er spielt und so weiter. All diese gegen diese Spieler kommen, die einen Körper haben, das glaubst, das gibt's ja gar nicht, wie die Senegal dastehen. Und auch Spieler, die natürlich Fußball spielen können. Das braucht man ja nur den Kader ansehen. Da sind sehr viele dabei, die auch in den Top-Ligen Europas spielen. Also für mich ist England gegen Senegal ein Spiel, wo ich den Schilling nehme, in die Luft werfe, nach 25 Umdrehungen wieder auffange. Zahl ist England, Edelweiß ist Senegal.
Schön, dass du noch einen Schilling hast. Ich bin mir sicher, du hast sogar noch ein paar hunderte Schilling, wie ich dich kenne, Alfred, zu Hause gelagert. Senegal, ja.
Aber auch noch Kronen.
So Kronen hat er auch noch.
Ja, genau.
Kronen und Gulden. Alfred hat alles.
Genau. Ja, Alfred alles. Hat alles zu Hause. Ja, und der Senegal ist der amtierende Afrikameister. Andi, deswegen traust du dem Senegal sehr viel zu gegen die Engländer?
Ich gehe ein bisschen weiter, wie der Freddy sagt, dass Senegal aufsteigt. Werden vielleicht jetzt viele glauben, dass ich ein bisschen deppert bin. Aber regierender Afrika-Cup-Sieger, die Engländer in einer Gruppe, wo es gegen den Iran natürlich viele Tore geschossen haben. Aber trotzdem, sie müssen noch die richtige Mischung finden. Die spielen in einer Liga, in der Premier League, da ist die höchste Intensität. Die marschieren auf und ab. Dann kommen sie in die Nationalmannschaft und dann kommt man vor, wenn man der Gareth Southgate einmal zuerst ein bisschen die Handbremsen zieht. Und beim letzten Spiel eben mit Phil Foden, mit Kyle Walker als rechter Verteidiger, da haben sie viel mehr Dynamik, viel mehr spielerische Gasse, auch mit Rashford. Also für mich wird entscheidend sein, geht er zu sehr auf Sicherheit, der Southgate wieder als gelernter Innenverteidiger, dann wird es kein interessantes Spiel, aber ich gehe davon aus, dass Senegal weitergeht.
Ja, das ist ja das Hauptthema in England auf der Insel, diese defensive Sicherheit, auf die eben Gareth Southgate immer wieder baut. Martin, wie siehst du da das Kräfteverhältnis England gegen Senegal, ein Duell auf Augenhöhe? Wir haben sie gehört, Senegal amtierender Afrikameister, haben sich ja auch ganz gut präsentiert im Verlauf dieser WM in Katar. Wie siehst du die Chancen, dass der Senegal weiterkommt gegen die Engländer?
Ich sag hier, es ist auch egal, wer hier weiterkommt, weil im Viertelfinale scheidet dieses Team dann gegen Frankreich aus.
Ja, und damit hast du schon deinen Tipp abgegeben, Frankreich gegen Polen. Andi, du bist sehr enttäuscht von den Polen, du sagst 3-0 für den amtierenden Weltmeister?
Nein, das nicht. Das ist wieder ein neues Spiel. Die Franzosen sind jetzt auch nicht unbedingt eine Mannschaft, die jeden Gegner aus dem Stadion schießen, aber sie sind eine extrem starke Mannschaft und sie sind für mich mit den zwei Südamerikanern der große Favorit. Also, ich kann jetzt nicht sagen, der große Favorit, wenn ich drei Namen nenne, aber ich glaube, aus Europa werden am ehesten noch die Franzosen Weltmeister, weil sie einfach defensiv gut sind, sie haben sehr gute Stürmer, Außenstürmer, sie haben einen Nummer 9 mit Olivier Giroud, den wir in Österreich und in Deutschland nicht mehr haben seit Jahren. Sie haben Außenstürmer, die trickreich sind, die torgefährlich sind. Über ein Mbappé braucht man nicht reden, also die haben eigentlich eine fantastische Mischung. Ein sehr gutes Alter.
Tchouaméni, guten Tormann.
Genau, also da passt ja,
alles. Vergesst mir bitte nicht einen gewissen Griezmann.
Ja, die Frage wird natürlich schon sein, es ist ja bei den K.O.-Spielen, wenn du dann einmal 1-0 in Rückstand gerätst, da kommen sicher Phasen, wo du die Nerven behalten musst und wo du dann vieles richtig machen kannst. Und das kann Argentinien treffen, es kann Brasilien treffen, es kann Frankreich treffen und dann ist eben ein Favorit vielleicht einmal schnell draußen. Aber normalerweise haben sie immer die Qualität, dass sie dann auch durch schwierige Phasen durchkommen, weil sonst waren sie in den letzten Jahren nicht so erfolgreich. Und sie haben extrem individuelle Qualität, haben einen super Trainer mit Didier Deschamps, der genau weiß, was er zum Tun hat. Hat jahrelang eben auch Giroud aufgestellt, Benzema damals nicht, wo es den Riesenskandal gegeben hat. Also der weiß, was er zum Tun hat. Eben bei einer französischen Mannschaft in der Vergangenheit schon auch durch ihre Lust- und Launen-Eskapaden aufgefallen sind, wenn man auf 2010 denkt. Und darum sind sie für mich eigentlich der große Favorit.
Ja, und der Martin hat ja schon weitergedacht, er denkt schon ans Viertelfinale, also die Franzosen kommen für ihn dann gleich ins Halbfinale. Ich weiß gar nicht, ob Martin eigentlich begeisterter Schachspieler ist. Du denkst immer schon ein, zwei Schritte weiter. Spielst du viel Schach, Martin?
Früher, jetzt nicht mehr.
Stabil, gute Ansage.
Ich glaube, der Martin weiß schon, wer in Deutschland Europameister wird.
Ja, Alfred dürfen wir auf jeden Fall nicht fragen, denn laut Alfred werden es jetzt die Engländer. Aber Österreich, ja, wär auch nicht verkehrt. Aber ganz kurz noch deine Einschätzung. Du hast dich ja schon festgelegt, hast gesagt, ein Europäer wird nicht Weltmeister. Aber was traust du den Franzosen dann trotzdem zu im weiteren Turnierverlauf und in nächster Nähe jetzt einmal gegen die Polen, Alfred?
Ja, ich denke, dass es ganz klar ist, dass Frankreich Polen schlagen muss. Schon allein daraus, dass Frankreich attraktiv Spieler hat, die einfach, so wie Mbappé haben wir schon gehört, aber auch andere im Weltfußball wirklich eine großartige Nummer darstellen. Während bei den Polen im Prinzip ja nur Lewandowski eigentlich einer ist, den man über den Landesgrenzen hinaus kennt. Außer man ist ein Aficiado, so wie der Martin, der kann uns ja alle 11 hier aufzählen bei Polen. So, also ich hoffe, Frankreich schlägt Polen. Ich hoffe, dass dann vielleicht im Viertelfinale Senegal wartet. Bin ich auch beim Andi. Ich favorisiere leicht die Senegalesen gegen die Engländer. Und dann wird die Frage sein, wer wird im Semifinale warten? Vermutlich Spanien oder vielleicht auch Portugal.
Wir wissen es nicht. Ja, wenn sich jetzt
wir wissen es nicht, aber noch einmal, Frankreich-Polen ist für mich klar. Frankreich sollte das schaffen und dann im Viertelfinale schauen wir weiter.
Wir können ja auch noch nicht zu viele Schritte auf einmal tätigen, beziehungsweise so weit in die
Zukunft. Die französische Eröffnung kennst du schon im Schach.
Ja, die kenne ich, natürlich. Und Martin kennt sie auch und der wollte noch etwas sagen. Entschuldigung, Alfred.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste dann Frankreich gegen Brasilien spielen im Halbfinale. Aber das nur so, oder eben gegen Portugal.
Aber ja, Entschuldigung, ich habe Portugal noch vergessen. Muss ich auch noch dazu rechnen. Das ist ja auch extrem stark.
Ja.
Naja, wobei sie jetzt natürlich Probleme haben, dass der super junge linke Außenverteidiger, der Nuno Mendes verletzt ist, ausfällt. Durch das hast du natürlich dann nicht mehr so viele Variationsmöglichkeiten. Muss man abwarten, aber sie haben schon eine richtig starke Mannschaft. Für mich besser wie Spanien.
Besser als die Spanier, okay. Und der Star der Portugiesen heißt Bruno Fernandes und nicht mehr Cristiano Ronaldo. Darf ich sagen, habe ich jetzt so gesagt. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich fragen, warum sprechen denn die Menschen hier nicht über Portugal, Brasilien, die Achtelfinalpartien? Ich muss Ihnen gestehen, wir wissen es zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung ganz einfach noch nicht. Wir wissen nicht, wie da die Konstellation aussieht. Also wir können uns auch nicht in die Zukunft zaubern. Aber ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Martin, ganz kurz, du erhebst den Zeigefinger.
Weil der Andi, ja, ich weiß, zu fortgeschrittener Stunde nur ganz kurz, weil der Andi heute auch als Botschafter der sogenannten Kleinen aufgetreten ist, Australien, USA. Wollte ich nur fragen, weil er schon da ist, was er als Botschafter für den SK Rapid so vorhat.
Das weiß ich nicht. Ganz ehrlich, werden wir sehen. ich weiß jetzt nicht, was in Zukunft auf mich zukommt, auf Trainerjobmäßig. Ich bin ja momentan bei euch sehr, sehr glücklich. Wir haben ja letztens gehabt bei den Abstaubern diesen herrlichen Fußballquiz und da hat man gesehen, dass ich richtig Fußballdeppert bin. Und meine Frau hat endlich den Beweis, dass es nicht ganz umsonst war, dass ich mir jedes Match anschaue.
Ja, aber da war Alfred Tata auch dabei bei diesem Fußballquiz, der Abstauber. Das können Sie auf unserer Homepage, denke ich, sehen und auf unseren Social-Media-Kanälen. Und Andi, ganz kurz, weil du gesagt hast, du weißt nicht, wo du als Trainer landest. Gibt es Angebote oder hast du irgendetwas auf dem Tisch? Was kannst du
sagen? Nein, ich bin jetzt auch momentan gar nicht so auf der Suche oder möchte irgendwas erzwingen. Wir haben ja gesprochen über defensive Stabilität, gewinnt Meisterschaften. Ich habe halt bei der Admira vielleicht zu viel Spielerisches reinbringen wollen und bin dadurch abgestiegen. Man muss aus seinen Fehlern lernen und wie gesagt, man wird sehen, was die Zukunft bringt.
Wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns natürlich, wenn du uns in weiterer Folge als Sky-Experte erhalten bleibst.
Und ja, ich auch, keine Sorge.
Ja, wir freuen uns schon. Wir freuen uns auch auf die nächsten Podcasts. Ich sag's noch einmal, vielen herzlichen Dank an Andi, Alfred und Martin. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und wir sind gespannt auf die weiteren Partien bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar und vielleicht gibt's ja auch die eine oder andere weitere Überraschung.
Let's go USA, gehen wir.
Und ich bin jetzt der Botschafter Sarek. Langes Leben und viel Glück.
Bye, bye.
Ja, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch zwei Hinweise. Bei uns geht es am Mittwoch, dem 7.12. mit dem Audiobeweis-Spezial weiter. Dann stehen die Viertelfinalpaarungen fest und zu Gast sind die beiden Sky-Experten Hans Krankl und Marc Janko. Am Montag, dem 12.12. darf ich dann Hans Krankl und Andi Herzog begrüßen. Auch darauf freue ich mich bereits. Und für heute darf ich mich von Ihnen verabschieden. Bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Verbringen Sie noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis Spezial.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.